Wir wollen Gottes Wort heute gemeinsam betrachten in Philipper 4. Schlag gerne schon dazu auf. Philipper 4. Aber ich will mit einer Begebenheit starten. Ich hatte im Gymnasium im Fach Wirtschaftskunde einen Lehrer, der sehr dafür plädierte, das Geld in Aktien zu investieren, um dadurch reich zu werden, weil er es auch selber geschafft hatte, wenn ich mich noch richtig entsinne. Und so hat er uns mal eines Tages gefragt, und habt ihr schon Aktien gekauft? Und als daraufhin nicht oder niemand so wirklich mit einem klaren Ja antwortete, war seine Aussage dann nur, dann bleibt halt arm. Und ich glaube, es gibt viele Menschen heutzutage, die versuchen, ihr Geld durch Anlegen zu investieren, um später viel davon herauszubekommen. Und seien es Aktien oder auch Immobilien, ja, viele setzen ihr Geld auch auf Sportwetten oder ins Lotto. Man versucht, aus ein bisschen Geld viel zu machen, ein wenig zu investieren, um größtmöglichen Gewinn zu erzielen. Und wir wissen auch, dass Gott von uns möchte, dass wir unser Geld investieren. Wie wir heute aber sehen und erkennen werden, sieht es ein wenig anders aus als das, was uns in der heutigen Gesellschaft vorgeschlagen wird. Und so wollen wir Gottes Wort dazu betrachten, und zwar in Philipper 4, und ich lese die Verse 10 bis 20 nochmal, diesen ganzen Abschnitt. Verse 10 bis 20, wo Paulus an die Philipper schreibt, ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken, obwohl ihr auch meiner gedachtet, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich dies des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Ich weiß, sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß, Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Doch habt ihr recht getan, dass ihr an meiner Drangsal teilgenommen habt. Ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Versammlung mir in Bezug auf Geben und Empfangen mitgeteilt hat, als nur ihr allein. Denn auch in Thessalonich habt ihr mir einmal und zweimal für meinen Bedarf gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung. Ich habe aber alles empfangen und habe Überfluss. Ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird euch alles Nötige geben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Amen.
Ja, ich bin in meiner letzten Predigt auf die Verse 11 bis 13 eingegangen. Und heute möchte ich meinen Fokus auf die Verse 14 bis 19 legen. Und es wird gleichzeitig auch meine letzte Predigt zu dem Philipperbrief sein. Die letzten Verse, die Verse 20 bis 23, werde ich auslassen. Wir haben den 20. Vers schon gelesen. Paulus endet seinen Brief nochmal sehr allgemein, wie auch andere Briefe, zuerst mit einem Lobpreis Gottes. Und wie gewohnt dann auch mit persönlichen Grüßen und einem Segenswunsch. Und auf diese Verse werde ich dann nicht mehr eingehen. Und die Verse 14 bis 19 sind Inhalt des Abschnitts, in dem Paulus sich für die finanzielle Unterstützung der Philipper bedankt. Und wir haben es letztes Mal gesehen, er geht darin auch auf seine Genügsamkeit ein und sagt, ich bin zufrieden, auch in meinem Mangel. Aber gleichzeitig hebt er eben diese Freigebigkeit der Philipper hervor, die wir auch heute näher betrachten wollen. Bei all seinem Dank stellt Paulus klar, wie diese Gabe an ihn von den Philippern das Richtige war in Gottes Segen und welchen Segen sie damit auch bewirkt hatten. Und er zeigt auch, was für sie selbst dabei herausgekommen ist. Ich habe meine Predigt überschrieben mit Geben segnet und wird gesegnet. Und die Predigt soll dich und mich ermutigen und motivieren, wirklich viel zu geben, weil es eben andere segnet, weil es aber auch Gott gefällt und weil er deshalb seinen Segen auf den Gebenden legt. Und dazu möchte ich 5 Aspekte des Gebens mit euch betrachten. Zwar erstens, Geben ist ein gutes Werk. Zweitens, Geben segnet andere. Drittens, Geben fördert Gottes Reich. Viertens, Geben wird von Gott gesegnet. Und fünftens, Geben gefällt Gott. Wir gehen zum ersten Punkt. Geben ist ein gutes Werk. Paulus schreibt in Vers 14, doch habt ihr recht getan, dass ihr an meiner Drangsal teilgenommen habt. Mit diesem Doch oder mit dem Aber bezieht Paulus sich auf die vorigen Verse. Ja, er hat sich über diese finanzielle Unterstützung sehr gefreut und gleichzeitig aber klargestellt, dass diese Freude nicht primär von der Erleichterung seiner Umstände abhing. Die Freude kam vielmehr durch die Liebe und Verbundenheit, die die Philipper durch diese Gabe ausdrückten. Und dabei hatte er, wie wir es jetzt schon nochmal gelesen haben, erläutert, wie er diese Genügsamkeit gelernt hatte und deshalb auch in Mangel und eben in dieser Drangsal zufrieden sein konnte. Und genau auf diese Beschreibung dieser Genügsamkeit folgt jetzt dieses Doch. Und er stellt damit klar, dass nur weil er in diesem Mangel und in seiner Bedrängnis ruhig und zufrieden sein konnte, es dennoch richtig war, dass die Philipper ihn unterstützten. Es wäre falsch, in irgendeiner Weise zu meinen, naja, Gott will meinem Nächsten, der jetzt in Not ist, vielleicht irgendwie die Lektion der Genügsamkeit erteilen oder auch zu denken, wir sind doch zur Zufriedenheit berufen in jeglicher Lage. Und dann aufgrund solcher Gedanken zu schlussfolgern, dass es nicht nötig sei, anderen zu helfen. Aber wir müssen verstehen, unsere Aufgabe ist zu helfen, wo wir Not sehen und nicht zu urteilen, ob Gott vielleicht etwas Bestimmtes im Sinn hat mit diesen Personen. Deshalb sagt auch Paulus, ihr habt recht getan oder anders übersetzt, ihr habt gut getan. Und er benutzt hier das griechische Wort Kalos. Es ist ein sehr allgemeines Wort, es wird häufig mit gut übersetzt. Das bedeutet eben ja gut oder auch edel oder angesehen, auch schön, auch treffend und passend. Und es kann natürlich ja eine sehr große Breite haben. Es betrifft unterschiedliche Dinge, die gut oder schön sein können. Und an dieser Stelle würde ich sagen, benutzt Paulus dieses Wort oder bezeichnet das, was die Philipper taten, als gut, weil es sich um ein gutes Werk nach dem Willen Gottes handelt. Gott zeigt uns in seinem Wort, dass er selbst Mitleid mit der Not der Menschen hat. Und zwar nicht nur in geistlicher Hinsicht, sondern auch in physischer, materieller Hinsicht. Und deswegen fordert Gott oft auf, dass man sich um die Armen kümmern soll. Und genau deshalb ist Geben ein gutes Werk. Gut, weil es eben Gottes Maßstäben entspricht. Gut, weil es auch Gottes Wesen entspricht. Und letztendlich, wenn man etwas als gut bezeichnet, muss man es immer von Gott her sehen. Dieses Gute muss immer an Gott gemessen werden. Was Gott gut heißt, ist wirklich gut. Was Gott tut, ist wirklich gut. Und wir sehen es, unser Gott ist ein gebender Gott. Er ist der Geber all der Dinge, die wir haben. Und vielmehr, die größte Gabe, die er uns gegeben hat, ist Jesus Christus. Und Jesus Christus hat sich selbst uns gegeben. Dazu heißt es in 2. Korinther 8, Vers 9, wo Paulus auch über das Geben schreibt, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und genau in diesen Tatsachen ist es begründet, dass das Geben ein gutes Werk ist. Paulus war nicht direkt auf diese Gabe der Philipper angewiesen. Gott hätte ihm ja auch in ganz anderer Weise helfen können. Dennoch war es gut, dass sie das getan hatten. Und das lag eben vor allem daran, dass es Gottes Wille, Gottes Willen und Gottes Wesen entsprach. Und damit es auch dieser Bereich unseres Lebens oder ja dieses das Geben Teil des evangeliumszentrierten Lebens. Wir haben darüber schon gelesen, auch im Philipperbrief im Vers 1, in Kapitel 1, Vers 27, da hat Paulus die Philipper aufgefordert, dass sie würdig des Evangeliums wandeln sollen. Und anderen zu geben in ihrer Not ist dieses Evangeliums würdig, weil wir eben in diesem Evangelium sehen, wie Christus sich selbst gegeben hat. Und das Geben ist somit für dich und auch für mich als Nachfolger Christi unerlässlich, weil es dem entspricht, wozu Gott uns berufen hat. Wir sollen sein Wesen widerspiegeln, was unter anderem eben durch das Geben sichtbar wird. Und in dieses freigebige Wesen Gottes verwandelt zu werden, ist damit auch Teil der Heiligung, die der Heilige Geist in uns bewirken möchte. Diesem Wesen gegenüber steht jedoch unsere alte Natur. Unsere alte Natur, unsere menschliche Natur ist alles andere als freigebig, weil sie eine selbstzentrierte Natur ist. So möchte ich dich fragen, merkst du das in deinem Leben? Denke einfach mal drüber nach, wo dein Geld hinfließt. Fließt da mehr in dein eigenes Leben oder fließt mehr nach außen zu anderen? Ja, wir dürfen und wir sollen auch für unsere eigenen Bedürfnisse sorgen. Aber was passiert mit den Mitteln, die du darüber hinaus übrig hast? Und ich weiß, es gibt sehr große Unterschiede davon, wer wie viel übrig hat und geben kann. Und es geht auch gar nicht darum, dass jeder in der Menge gleich viel gibt. Aber meinst du vielleicht, ja, ich habe doch überhaupt nichts übrig? Dazu haben wir ein gutes Beispiel in der Bibel. Eine Frau, die im Gegensatz zu anderen sehr wenig in den Tempel, in den Spendenkasten im Tempel gelegt hat. Und Jesus sagt über diese Frau, als er sie so beobachtet mit seinen Jüngern, in Markus 12, die Verse 43 bis 44, wahrlich, ich sage euch, da spricht er zu seinen Jüngern, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. So prüfe dich an diesem Beispiel. Und nimm auch gleichzeitig Gottes Ermutigung an, dass dieses Geben eben ein gutes Werk ist, weil es Gottes Willen und seinem Wesen entspricht. Aber es ist nicht nur gut in sich selbst, sondern ist es auch gut, weil es anderen zugute kommt und damit auch ein Ausdruck der Liebe ist. Und so wollen wir uns im zweiten Punkt anschauen, das Geben andere segnet. Geben segnet andere. Paulus hatte zwar eben auf seine Genügsamkeit hingewiesen, durch die seine Freude ja nicht in erster Linie von dieser finanziellen Hilfe abhängig war, doch erkennen wir, dass gleichzeitig diese Gabe ihm zum Segen wurde. Ich lese nochmal Vers 14 und lasst uns auf den zweiten Teil achten. Doch ihr habt recht getan, also ihr habt gut getan, was Gutes getan, dass ihr an meiner Drangsal teilgenommen habt. Und es ist interessant, dass Paulus hier dieses Wort Drangsal benutzt. Drangsal, so hat er seinen aktuellen Zustand bezeichnet. Und diese Drangsal, die entstand durch unterschiedliche Umstände. Wir wissen, dass er im Gefängnis war. Das war natürlich auch eine Drangsal für ihn. Auch wenn wir lesen, dass er sich gefreut hat, ja, war es innerlich doch auch schwer, immer wieder diesen Umstand zu akzeptieren. Und gleichzeitig eben sein finanzieller Mangel. Auch das war für ihn Drangsal. Und jetzt wurde Paulus aber gesegnet, weil die Philipper dieser Drangsal nicht gleichgültig begegneten. Nein, wie es hier heißt, sie nahmen daran teil. Synkoinoneo heißt dieses griechische Wort, das hier benutzt wird. Und wir sehen, es war nicht einfach eine Spende, So wie wir es vielleicht manchmal machen, okay, ich habe jetzt was Geld überwiesen und fertig, jetzt muss ich gar nicht mehr an diese Not denken. Nein, dieses Synkoinoneo, dieses Teilnehmen ist wirklich ein Hineinversetzen in die Not des Anderen. Ja, ein Mitleiden mit dem Leidenden. Und so sehen wir es, diese Not von Paulus, sie berührte die Philipper so sehr, dass sie sich dazu gedrängt fühlten, ihm diese finanzielle Unterstützung zu senden. Und genau an dieser Unterstützung nahm Paulus ihre Teilnahme wahr und nahm wahr, dass seine Not ihnen nicht egal war. Und genau das wiederum wurde für Paulus zum Segen und zur Erleichterung in seiner schwierigen Lage. Einerseits war es genau dieser Ausdruck der Liebe und der Verbundenheit, der Paulus froh machte und Segen brachte, andererseits eben auch diese finanzielle Hilfe. Wir haben es in Vers 11 letztes Mal gelesen, wo Paulus ja über seinen Mangel redet. Und wenn wir jetzt kurz weiterspringen zu Vers 18, dort redet er plötzlich ganz anders, wenn er nämlich sagt, ich aber habe alles empfangen und habe Überfluss. Ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe. Paulus war dieser Hilfe nicht gleichgültig gegenüber. Es war nicht so, ach, eigentlich ist es mir ja völlig egal, ob ihr mir was schickt oder nicht. Ich habe ja gelernt, zufrieden zu sein in meiner Situation. Nein, diese Worte in Vers 18, die klingen sehr anders. Es ist ersichtlich, wie gut es ihm wirklich getan hatte, dieses Gesandte von den Philippern zu erhalten. Und er redet jetzt eben nicht mehr von Mangel, sondern von Überfluss. Durch die Gabe der Philipper hatte sich das Blatt hier gewendet. Und er sagt, ich bin erfüllt. Also er war auch materiell gesehen sehr gesegnet worden. Und auf diese Weise kann ein jeder von uns zum Segen werden. Hast du Mittel zur Verfügung? Dann schau dich um. Erkenne die Not anderer und werde ihnen zum Segen, indem du ihnen gibst. Und prüfe dich. Nimmst du vielleicht die Not anderer überhaupt gar nicht wahr? Vielleicht bist du dann noch zu sehr auf dich selbst gerichtet und mehr um dein eigenes Wohlergehen besorgt als um das der anderen. Oder nimmst du vielleicht doch auch diese Not wahr, aber irgendwie scheint es dir egal zu sein? Dann ist die Frage, wo bleibt die Liebe? Es heißt in Gottes Wort, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? 1. Johannes 3, Vers 17. Bedürftigen durch finanzielle Mittel nicht zu helfen, kann deshalb ein Ausdruck fehlender Liebe sein, was dem Willen Gottes natürlich direkt entgegengesetzt ist. Lässt sich diese Tatsache kalt? Die Güter, die Gott uns gibt, sind seine Güter, sind Gottes Güter. Wir sind nur Verwalter dieser Dinge und sollen sie treu verwalten. Und eine Möglichkeit der treuen Verwaltung ist eben, unsere Güter mit Notleidenden zu teilen. Gott gibt uns, damit wir anderen geben können. Und so kann durch uns Gottes Segen zu anderen fließen. Und natürlich kann Gott alle möglichen anderen Mittel und Wege gebrauchen. Aber ist es nicht wundervoll, selbst dieses Werkzeug des Segens in Gottes Hand zu sein? Ja, es ist etwas sehr Wertvolles, von Gott gebraucht zu werden, um andere zu segnen. Deshalb stelle dich und deine Mittel Gott zur Verfügung. Aber über diesen persönlichen Segen hinaus will Gott unsere Mittel auch nutzen, um sein Reich zu bauen, womit wir beim dritten Punkt sind. Geben fördert Gottes Reich. Und dazu fahre ich in Vers 15 fort, wo Paulus sagt, ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Versammlung mir in Bezug auf Geben und Empfangen mitgeteilt hat, als nur ihr allein. Hier sehen wir, dass die Philipper schon lange hinsichtlich der finanziellen Unterstützung mit Paulus in Verbindung standen. Es hatte nicht erst begonnen, als Paulus jetzt im Gefängnis war und nicht mehr für sich selbst sorgen konnte. Nein, es heißt hier im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging. Philippi liegt eben in Mazedonien und in Mazedonien war Philippi die erste Station von Paulus auf seiner zweiten Missionsreise. Und so direkt nachdem in Philippi dieser Anfang des Evangeliums geschehen war, also nachdem Menschen an Christus glaubten und sich eine Gemeinde gebildet hatte, begannen die Philipper, ihn zu unterstützen. Und der 16. Vers hier verstärkt diese Tatsache, indem Paulus ihre Unterstützung in Thessalonich erwähnt. Thessalonich liegt nämlich ebenfalls in Mazedonien und es war die nächste Station nach Philippi auf dieser Reise von Paulus. Also nicht erst, als er Mazedonien verlassen hatte, sondern schon, als er weiterging, aber immer noch in Mazedonien war, hatten die Philipper für seinen Bedarf gesandt. Und diese Tatsachen unterstreichen diese wirklich sehr tiefe Verbundenheit der Philipper mit Paulus und erklären wiederum, warum Paulus sich so freute, wieder einmal etwas von ihnen zu empfangen, nachdem es eine längere Pause gab, die Paulus in Vers 10 erwähnt hatte. Also es ging ihm nicht primär um das Geld, sondern eben um diese Verbundenheit. Und ich finde, gerade durch diese Worte, ich bin erfüllt oder ich habe mich sehr gefreut, merkt man diese Emotionalität von Paulus. Er ist hier wirklich nicht gleichgültig, auch wenn er in diesem Abschnitt weiterhin, wo er viel über dieses Geld redet, doch eine sehr rationale und kaufmännische Sprache nutzt, wie einige Kommentare auch hervorheben. Zum Beispiel in Vers 15, wenn er sagt, dass sie ihm in Bezug auf Geben und Empfangen mitgeteilt hatten. Im Griechischen sehr kaufmännische Begriffe hier. Ja, haben und Ausgaben so verglichen. Und manche sehen hier in diesen Aussagen, dass Paulus diese Gaben von den Philippern wirklich forderte. Ja, ich habe euch Geistliches gegeben und so darf ich von euch finanziell empfangen. Und er redet auch über solche Dinge in anderen Stellen. Aber ich glaube, an dieser Stelle will er eher sagen, ja, ich bin der Empfangende und ihr seid die Gebenden. Er lobt sie also, er fordert das hier nicht, ja, ihr musstet das hier machen, sondern er lobt sie für ihre Unterstützung, wie wir es auch in den anderen Versen gesehen haben. Und auch diese Betonung, dass Philippi wirklich die einzige Gemeinde war, die ihn unterstützte, wird unterschiedlich interpretiert. In manchen Briefen sehen wir, dass Paulus von anderen Gemeinden gar nichts akzeptiert hat, gar nichts genommen hat, zum Beispiel von den Korinthern. Und deshalb behaupten einige hier, dass Paulus den Philippern jetzt sagen will, ja, euch habe ich es halt gewährt, mir was zu geben. Anderen habe ich das nicht gewährt, aber euch schon. Aber auch diese Auslegung fand ich hier irgendwie nicht so einleuchtend und passend. Ich interpretiere es eher so, dass Paulus die Philipper hier wirklich lobt und als Vorbild darstellt. Sie haben sich nicht von diesem Verhalten anderer mitziehen lassen, sondern sind im Guten vorangegangen und sind somit zum Vorbild geworden, auch für uns heute. Und gerade dieses vorbildliche Verhalten betont Paulus auch an anderen Stellen, vor allem auch im 2. Korintherbrief, wo er viel über das Geben schreibt. Und dort heißt es in 2. Korinther 11, die Verse 7 bis 9, wo er das an die Korinther schreibt, oder habe ich eine Sünde begangen, indem ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht würdet, weil ich euch das Evangelium Gottes umsonst verkündigt habe? Andere Versammlungen habe ich beraubt, indem ich Lohn empfing zu eurer Bedienung. Und als ich bei euch anwesend war und Mangel hatte, fiel ich niemand zur Last, denn meinen Mangel erstatteten die Brüder, die von Mazedonien kamen. Und diese Brüder aus Mazedonien sind eben die Philipper. Also wir sehen auch in Korinth, als er jetzt nicht mehr in Mazedonien war, unterstützten sie ihn. Und all das, dass sie ihn so unterstützten, schon in diesen Anfängen, geschah zur Förderung des Evangeliums. Von den Korinthern nahm er unter anderem nichts, weil er gemerkt hatte, dass es ein Hindernis gewesen wäre für die Sache des Evangeliums. Es wäre ihnen nämlich ein Anstoß gewesen. Aber weil er von ihnen nichts nahm und doch was brauchte, empfing er das von anderen Gemeinden, wie er sagt, also diesen Mangel, das, was ihm fehlte, erstatteten die Mazedonier. Und das Gleiche taten sie eben auch in Thessalonich, wo er diese Mittel brauchte. Und deshalb bedankt sich Paulus auch bei den Philippern, oder dankt vielmehr Gott für die Philipper, schon am Anfang des Briefes, in Kapitel 1, Vers 5, also Philippa 1, Vers 5, dort sagt er, ich danke meinem Gott wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und diese Teilnahme erfolgte eben unter anderem durch diese finanziellen Mittel. Paulus reiste umher, er tat diese Missionsreisen, um das Evangelium zu verkündigen. Und dafür brauchte er finanzielle Mittel. Auch er konnte nicht ohne Geld einfach überall hinreisen, wo er wollte. Und wie wir es gesehen haben, diese Mittel erhielt er teilweise von den Philippern. Und durch diese Unterstützung konnte er sich voll auf diesen Dienst als Evangelist konzentrieren. Und an diesen Tatsachen sehen wir, dass Gott finanzielle Mittel gebraucht, um sein Reich zu bauen. Paulus sagt zwar auch an manchen Stellen, wie er selbst gearbeitet hat und eben in bestimmten Situationen auf Hilfe verzichtete. Gleichzeitig weist er eben darauf hin, dass es richtig ist, Mitarbeiter in Gottes Reich finanziell zu versorgen. Wiederum verteidigt er dieses Prinzip auch gegenüber den Korinthern im ersten Korintherbrief in Kapitel 9, Vers 13 und 14, wo er sagt, wisst ihr nicht, dass die, die mit den heiligen Dingen beschäftigt sind, aus dem Tempel essen, also hier geht es um die Priester im Alten Testament, und dass die, die am Altar dienen, mit dem Altar teilen? So hat auch der Herr für die, die das Evangelium verkündigen, angeordnet, vom Evangelium zu leben. Es ist eine Anordnung Gottes, dass Evangelisten vom Evangelium leben, also dafür bezahlt werden. Und das Gleiche gilt auch für die Ältesten in den Gemeinden. Da sagt Paulus in 1. Timotheus 5, die Verse 17, Vers 18, 17 und 18. Die Ältesten, die wohl vorstehen, lasst doppelter Ehre für würdig erachtet werden, besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gott ist besorgt um diese Arbeiter in seinem Reich. Und weil die Verkündigung so ein zentraler Bestandteil ist in der Ausbreitung seines Reiches, brauchen diese Evangelisten, brauchen die Lehrer viel Zeit dafür, weshalb ihre Arbeit diese finanzielle Unterstützung erfordert. Es geht nicht darum, dass Evangelisten und Lehrer in der Gemeinde irgendwie etwas Besseres sind und deswegen Geld von der Gemeinde empfangen dürfen. Nein, wir sehen es ja auch im Alten Testament, das Gleiche bei den Priestern, wo Gott anordnet, dass sie von diesem Dienst leben sollen, also vom Rest des Volkes bezahlt werden. Es ist somit der ausdrückliche Wille Gottes, dass die geistliche Arbeit in seinem Reich durch finanzielle Mittel getragen wird. Wir sollten nicht denken, dass diese Arbeit im Reich Gottes einfach nur hundertprozentig geistlich ist und Gott schon irgendwie dafür sorgen wird, dass auch diese materiellen Dinge laufen. Natürlich wird er für alles sorgen. Er wird dafür sorgen, dass sein Reich gebaut wird, aber er will es auch durch dich und auch durch deine finanziellen Mittel tun. Du kannst auf diese Weise Gottes Reich in entscheidender Weise fördern. Sowohl hier in Waiblingen als auch in anderen Teilen der Welt, wo Evangelisten das Evangelium verbreiten. Wenn Gott dir die Mittel gegeben hat, dann ist es sein Wille, dass du sie dementsprechend einsetzt. Und ich weiß auch und bin froh, dass viele von euch das auch tun und dass wir hier auch in Waiblingen erleben dürfen, dass so Gottes Reich gebaut wird, auch durch die finanziellen Mittel, die ihr gebt. Und wenn du das tust, wenn du gibst, dann darfst du wissen, dass es nicht nur anderen nützen wird. Es ist nicht nur so, dass du abgibst und andere einen Vorteil davon haben. Nein, es wird auch dir selbst Gewinn bringen. Und diese Tatsache möchten wir uns im vierten Punkt anschauen. Geben wird von Gott gesegnet. Und lasst uns dazu Vers 17 lesen. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung. Das, was Paulus hier vorher geschrieben hat, dieses ganze Bedanken, dieses Lob für die finanzielle Unterstützung, könnte so rüberkommen, dass Paulus insgeheim vielleicht denkt, ja, ich lobe sie, dass ich einfach noch mehr bekomme. Ja, macht nur weiter so, dass ich mich bereichern kann oder mehr davon bekomme. Aber wir können durch diesen ganzen Brief gehen und sehen, dass das überhaupt nicht Paulus' Intention sein konnte, weil wir schon an vielen Stellen gesehen haben, wie selbstlos Paulus war. Außerdem hat er ja eben auch schon auf seine Genügsamkeit hingewiesen. Und hier bestätigt er es nochmal, dass es ihm nicht primär darum geht, dass er selbst Hilfe bekommt. Und ich finde auch in dieser Aussage in Vers 17 wird seine Selbstlosigkeit und sein Blick auf andere oder für andere so wunderbar deutlich. Ich suche die Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung. Ich suche nichts für mich, sondern für euch. Und wenn er hier von Frucht redet, dann meint er hier einen Gewinn. Also er benutzt hier weiter kaufmännische Sprache, also dieses Wort Frucht wird auch für andere Dinge benutzt. Aber hier geht es wirklich um Gewinn und er sagt, mir geht es nicht um euer Geld, sondern wirklich um euch. Ich möchte, dass ihr durch euer Geben viel Gewinn erzielt. Es geht ihm wirklich um den Vorteil der anderen. Er achtet auch damit die Philipper höher als sich selbst. Und so freute er sich über diese Gabe, einerseits, weil sie eben diese Liebe ausdrückte, auch weil sie den guten geistlichen Zustand der Philipper zeigte. Andererseits wusste er aber auch, wie viel geistlichen Gewinn sie dadurch erzielten. Und genau deswegen bestärkte er sie in dieser Tatsache, in dieser Sache. Paulus wusste um den Segen, den Gott auf das Geben legt. Alles, was wir im Dienst an anderen und für das Reich Gottes geben, erzielt Frucht für unsere Rechnung. Es wird uns also gut geschrieben als Gewinn. Gott wird nicht vergessen, was wir auf dieser Erde Gutes getan haben, sondern er wird es belohnen. Und so heißt es beispielsweise in Hebräer 6, Vers 10, denn Gott ist nicht ungerecht, dass euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, da ihr den Heiligen gedient habt und dient. Es wird hier sogar mit Gottes Gerechtigkeit verbunden. Er wird im Preisgericht, wenn er unsere Werke beurteilen wird, gerecht richten und Lohn geben für das Gute, das wir getan haben. Und Jesus selbst sagt uns in Matthäus 10, die Verse 41 und 42, wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, wird eines Gerechten Lohn empfangen. Und wer irgendeinem dieser Kleinen nur einen Becher kaltes Wasser zu trinken gibt in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Und das gilt ebenfalls für unsere finanziellen Mittel, die wir einsetzen, um anderen zu helfen oder Gottes Reich zu fördern. Gott wird es nicht vergessen. Es ist für uns, für unsere Rechnung gut geschrieben und wird am Ende belohnt werden. Und genau diese Dinge wusste Paulus. Und deshalb freute er sich über diesen Gewinn, den die Philipper durch ihr Geben erzielt hatten. Und aufgrund dieser Tatsachen warnt er an anderer Stelle davor, wenig zu geben. Denn je weniger wir geben, desto weniger werden wir letztendlich empfangen. Und so heißt es wieder, ich zitiere viel aus den Korintherbriefen, 2. Korinther 9, Vers 6, wo es auch um das Geben geht, Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Und lasst uns diese Warnung ernst nehmen. Vielleicht ist es manchmal schwer, dieses Prinzip irgendwie zu akzeptieren oder anzunehmen, weil dieser Gewinn, den wir vom Geben haben, nicht sofort spürbar ist. Es ist nicht so, dass wir abgeben und dann morgen auf unserem Konto Tausende liegen. Es ist nicht sofort spürbar, aber wie in so vielen anderen Dingen müssen wir uns hier und dürfen uns auf Gottes Zusagen verlassen und eben glauben, dass dieser Lohn, den er uns verspricht, nicht ausbleiben wird. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass diese Art der Investitionen ewigen Bestand hat. Denn alles, was du auf diese Weise, auf gottgemäße Weise investierst, garantiert dir einen ewigen Lohn. Alles jedoch, was du in Luxus auf dieser Welt oder auch in deinen eigenen Genuss investierst, ist unbeständig und wird vergehen. Wenn ich hier von Luxus spreche, würde ich mal sagen, ist es alles, was über unsere grundlegenden Bedürfnisse hinausgeht, weil wir in 1. Timotheus 6, Vers 8 lesen, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Und natürlich, wir dürfen auch noch ein Haus haben und ein paar andere Dinge, aber damit sollen wir uns begnügen. Alles darüber hinaus ist eigentlich Luxus. Und so fordert Jesus uns ja auch auf in Matthäus 6, Vers 20, sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Diese Schätze, sie werden nicht vergehen. Und ich glaube, manchmal haben wir zumindest unterbewusst vielleicht auch eine gewisse Angst, dass wir doch im Nachteil sein werden, wenn wir viel abgeben. Aber auch hier sollten wir erkennen, dass solche Investitionen in Gottes Reich nicht verschwendet sind. Es ist keine Verschwendung, wenn du solche Investitionen tätigst. Selbst wenn du dann materiell auf dieser Welt vielleicht einen gewissen scheinbaren Nachteil haben wirst. Du brauchst dir keine einzige Sorge machen über dieses Geld, das du nach Gottes Willen einsetzt. Denn du kannst dir sicher sein, auch wenn du es hier nicht hast, es ist in alle Ewigkeit im Himmel angelegt. Und wenn wir nochmal ganz kurz auf dieses Anfangsbeispiel mit den Aktien zurückgehen. In der Welt versuchen viele so zu investieren, dass sie den größten Gewinn erzielen. Aber egal wie viel Gewinn du auf dieser Welt erzielst, am Ende bleibt nichts davon übrig. Wenn du stirbst, hast du nichts mehr davon. Du kannst nichts davon mitnehmen. Und wie viel besser und sinnvoller ist es da, viel zu investieren, um ewigen Gewinn zu haben. Davon wirst du profitieren, auch wenn du stirbst, weil es ein Schatz im Himmel ist. Es ist also besser, auf dieser Welt weniger zu haben, weil man viel abgibt, um davon dann im Himmel zu profitieren, als auf dieser Welt viel zu gewinnen und am Ende alles zu verlieren und gar nichts davon zu haben. Und überlege, was du auf dieser Erde hast, das kannst du vielleicht ein paar Jahrzehnte genießen. Aber was sind diese paar Jahrzehnte schon im Vergleich zur Ewigkeit? Und über all diesen ewigen Gewinn, den wir erzielen können, hinaus, verspricht Gott uns, dass er uns, wenn wir geben, nicht einfach verarmt zurücklassen wird. Wir werden auch auf dieser Erde mit allem Nötigen versorgt werden. Und dazu lese ich nochmal Vers 19. Mein Gott aber wird euch alles Nötige geben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Die Philipper hatten viel gegeben, waren dadurch teilweise sogar benachteiligt. Aber Paulus ermutigt sie, ihr braucht keine Angst haben, Gott wird euch alles Nötige geben. Oder anders übersetzt, er wird all euren Bedarf erfüllen. Was du brauchst, das wird Gott dir geben, nach seinem unendlichen Reichtum. Und Gott legt immer seinen Segen darauf, wenn wir in seinen Wegen wandeln. Matthäus 6, 33 kennen wir. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles, also all die Dinge, über die man sich hier auf dieser Welt Sorgen machen kann, dies alles wird euch hinzugefügt werden. Gottes Reich soll im Fokus stehen. Um alles andere müssen wir uns keine Sorgen machen. Wenn wir seinen Willen tun, wird er für uns sorgen. Und an vielen Stellen verdeutlicht Gott, dass er uns eben segnen wird, wenn wir bereit sind, uns auch finanziell um andere zu kümmern. In den Sprüchen gibt es viele Stellen, eine lese ich vor, Sprüche 19, Vers 17. Wer sich des Geringen erbarmt, leiht dem Herrn, und er, also Gott, wird ihm seine Wohltat vergelten. Ähnliches lesen wir in den Sprüchen auch noch in 3, Vers 9 und 10, in 14, Vers 31, auch in 28, Vers 27. Und auch im Neuen Testament wird dieses Prinzip bestätigt, auch von Paulus, wiederum 2. Korinther 9, Vers 8, nachdem er den Korinthern sagt, wer viel gibt, der wird auch viel empfangen. Da heißt es, Gott aber vermag jede Gnade euch gegenüber überströmen zu lassen, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habend, überströmend seid zu jedem guten Werk. Also auch hier, wir werden alle Zeit alle Genüge haben, wenn wir geben. Und Gott wird uns sogar noch mehr geben, damit wir wiederum mehr abgeben können. Damit ihr überströmend seid zu jedem guten Werk. Gott wird das auch in dieser Weise segnen, dass wir viel Gutes tun können und sogar noch mehr Gewinn erzielen können. Also wir sehen, Gott wird das definitiv segnen. Und ich will eine Stelle noch dazu zitieren, zu diesem Thema, worüber so viel in der Bibel auch geschrieben wird. Maleachi 3. Auch diese Stelle ist, denke ich, vielen bekannt. Gott weist sein Volk zurecht, weil sie ihm den Zehnten nicht mehr gegeben haben. Und dann sagt er in Vers 10, bringt den ganzen Zehnten das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen bis zum Übermaß ausgießen werde. So stelle ich dir die Frage, traust du dich, den Herrn auf diese Weise zu prüfen? Traust du dich, viel zu geben, vielleicht sogar so, dass es dich selbst benachteiligt? Glaubst du an diese Verheißung Gottes, die er seinem Volk hier gibt? Probiere es aus. Gehe einfach mal solche Schritte. Und auch hier können wir uns die Philipper zum Vorbild nehmen. Als Paulus an die Korinther eben übers Geben schreibt, da ging es darum, dass er von ihnen Geld oder mit ihnen Geld sammeln wollte für die Gemeinde in Jerusalem, wo die in Not geraten war. Und dann sagt er zu den Korinthern wiederum über die Philipper in 2. Korinther 8, Verse 1 bis 4. Wir tun euch aber kund, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Versammlungen Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Drangsalsprüfung das Übermaß ihrer Freude und ihre tiefe Armut übergeströmt sind in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Achso, es geht noch weiter. Entschuldigung. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie von sich aus willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Diese Gemeinschaft ist eben dieser Dienst an den Armen in Jerusalem. Und sehen wir hier diese Worte, sie hatten selbst Drangsal, sie waren selbst in tiefer Armut, aber in dieser Armut ist ihre Freigebigkeit umso größer geworden. Und er sagt, über ihr Vermögen gaben sie. Sie gaben also mehr als nötig. Und ich würde an dieser Stelle nicht sagen, dass Paulus das irgendwie negativ meint. Er stellt es als Vorbild dar. Und woran lag es, dass sie so freimütig und freigebig sein konnten? Es lag an der Gnade Gottes, wie wir gelesen haben. Es ist Gottes Gnade, die unser Herz dazu bewegen kann, freigebig zu sein. Aber auch hier steht leider, wie in so vielen Punkten, immer noch unser menschliches Wesen im Weg. Oder immer wieder steht es uns im Wege. Und ich glaube, gerade aufgrund unseres Reichtums sind wir gar nicht mehr bereit, auf einen gewissen Standard zu verzichten. Haben eben auch hier unterbewusst Angst, etwas zu verpassen. Naja, wenn ich so viel abgebe, dann kann ich mir das und das nicht mehr leisten. Und irgendwie will ich es mir doch leisten. Oder ich kann das und das nicht mehr unternehmen, wenn ich jetzt zu viel abgebe. Und eigentlich denke ich, es wäre schon gut, wenn ich das tun könnte. Und dann beruhigen wir uns manchmal auch mit den Aussagen Gottes. Und es sind Gottes Aussagen, wo er uns sagt, genieße das Leben. Gott hat dir alles gegeben zum Genuss. Und ja, das dürfen wir tun. Und auch ein gewisser Lebensstandard ist keine Sünde. Und dennoch, angesichts der Dinge, die wir heute in diesem Text gesehen haben, sollten wir vielleicht auch mal immer wieder mal in die andere Richtung denken und nicht einfach nur fragen, ja, wie viel darf ich genießen, wie viel kann ich vielleicht noch genießen, wie viel ist denn keine Sünde, sondern andersrum zu fragen, wie viel von dem, was ich habe, kann ich noch abgeben? Wo kann ich vielleicht auch meinen Standard senken, um anderen zu geben, die nur ums Überleben kämpfen, die selber noch nie die Chance hatten, das Leben zu genießen. Wir müssen berücksichtigen, dass dort, wo Gott uns sagt, ich gebe euch alles zum Genuss, er an gleicher Stelle betont, dass wir durch Freigebigkeit und Teilen gute Werke tun sollen. Das ist nämlich in 1. Timotheus 6. Und auch von Jesus heißt es, dass er gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und ich denke, das ist bisher sehr deutlich geworden. Gott wird seinen Segen darauf legen, wenn wir seinen Willen tun, indem wir freigebig sind. Und er tut es, weil ihm dieses Geben und diese Freigebigkeit gefällt, wie wir jetzt noch im 5. Punkt sehen werden. Geben gefällt Gott. Dazu lese ich den letzten Teil von Vers 18 nochmal, wo Paulus sagt, ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Paulus beschreibt diese Gabe der Philipper als Wohlgeruch und angenehmes Opfer, das Gott gefällt. Und das ist hier alttestamentliche Sprache. Dort beschreibt Gott nämlich die Opfer in der Stiftshütte genau mit solchen Worten. Gerade in 3. Mose heißt es immer wieder, dass diese Opfer ein lieblicher, ein angenehmer Geruch sind für Gott. Wenn Gott den Geruch, diesen Rauch der Opfer wahrnahm, dann erfreute es ihn. Dann wurde sein Blick zu Wohlwollen gewendet auf sein Volk und er nahm dieses Opfer an. Und Gleiches lesen wir auch über Noahs Opfer, das er brachte, als er die Arche verließ, in 1. Mose 8, Vers 21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch dieses Opfers. Und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht mehr will ich fortan den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Und ich stelle mir das manchmal so vor, wie dieser Geruch aufsteigt, ja, in die Nase Gottes. Und Gottes riecht, dass es für ihn angenehm ist. Sein Herz erfreut wird. So wie es auch bei uns ein wohliges Gefühl auslöst, wenn ein angenehmer Geruch in unsere Nase steigt. Und ich weiß, dieser Vergleich hinkt natürlich sehr. Aber Gott beschreibt sich manchmal mit solchen menschlichen Begriffen, damit wir das in einer gewissen Weise so nachvollziehen können. Und genau so ein Opfer ist es, wenn wir durch unsere Gaben Menschen segnen und Gottes Reich fördern. Und stell dir das vor. Stell dir vor, wie du jemanden aus der Not hilfst und dieses gute Werk steigt wie der Rauch eines Opfers zu Gott hinauf. Und er sieht es mit Wohlwollen. Es ist für ihn angenehm. Und er freut sich darüber, es bringt Freude in sein Herz. Stell dir das vor. Und gibt es eine größere Motivation als diese, wirklich von Herzen zu geben? Ich glaube, wenn dein Herz wirklich voll darauf gerichtet ist, Gott in allem, was du tust, zu gefallen und ihm Freude zu bereiten, dann wird diese Tatsache dieses wohlriechenden Opfers dich dazu führen, zu geben. Weil du Gott gefallen möchtest. An dieser Stelle möchte ich aber auch kurz einhaken und eine Warnung aussprechen. Weil wir sehen es heutzutage, dass viele Menschen spenden, weil sie meinen, gute Werke tun zu müssen, weil sie meinen, durch solche guten Taten alles Böse, das sie tun, zu überdecken. Sie stützen sich dann auf solche Taten, auch auf das Spenden, um zu sagen, naja, ich bin doch ein guter Mensch. Ja, ich tue vielleicht auch was Böses, aber das Gute, was ich tue, ist doch viel mehr. Und Gott wird das schon annehmen. Gehörst du vielleicht zu solchen Menschen? Meinst du, gut genug vor Gott zu sein, weil du hier und da Gutes tust, weil du Menschen hilfst, weil du vielleicht auch spendest? Dann sei dir gesagt, durch all diese Dinge wirst du es nicht schaffen, angenehm vor Gott zu sein. All deine guten Werke, all deine Spenden reichen nicht aus, um deine Sünde vor Gott zu bedecken. Allein das Blut Jesu Christi kann deine Sünden bedecken. Und allein Christus kann dich gerecht machen vor Gott. Durch ihn allein, durch Christus allein, durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung kann deine Sünde weggenommen werden und vergeben werden. Und deshalb setze dein Vertrauen nicht auf dich selbst, auf deine eigenen Werke, auf das, was du getan hast, denn das wird nicht ausreichen. Setze dein Vertrauen auf Christus, denn er allein reicht aus. Und jeder, der durch Christus gerettet ist, der wird sich aus Dankbarkeit und Liebe Christus hingeben, um so zu leben, wie es Gott gefällt. Unter anderem dadurch, dass er gibt. Wir sind Gott nicht angenehm, oder es ist Gott kein angenehmes Opfer und er sieht uns als angenehm an, weil wir dadurch gerecht sind. Nein, es ist vielmehr eine Antwort auf das, was Gott für uns getan hat. Und so haben wir heute eine überwältigende Fülle, würde ich sagen, eine überwältigende Fülle an Gründen gehört, die uns wirklich dazu motivieren müssen, viel zu geben. Viel zu investieren, um am Ende wirklich den größtmöglichen Gewinn zu erzielen, nämlich Schätze im Himmel. Gott fordert uns auf, unsere Mitmenschen zu lieben. Das Geben ist ein Liebeswerk an Hilfsbedürftigen. Gott will Menschen segnen und er hat dir Mittel gegeben, um anderen diesen Segen durch dich zu bringen. Gott baut sein Reich und er will es auch durch dich tun, unter anderem durch die Mittel, die du gibst, damit Evangelisten und Lehrer ihre Arbeit tun können und die Gemeinde Gottes wächst. Und wenn du dich so investierst, dann wird Gott seinen Segen auf dein Leben legen. Er verspricht dir ewigen Lohn. Er verspricht dir auch in diesem Leben, alles zu geben, was du brauchst. Und er nimmt solche Gaben, wenn du gibst, als wohlriechendes und angenehmes Opfer an und freut sich daran. Und ich hoffe, dass dein und auch mein Herz berührt wurde, um wirklich von Herzen freigebig zu sein. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Amen.